Nochmal ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Folge teile ich sehr offen meine persönliche Geschichte und es geht da auch um Themen wie gesundheitliche Schockdiagnosen, gestörtes Essverhalten, Verlust der Schwangerschaft. Und wenn du über diese Themen momentan nichts hören möchtest, wenn der Tag dafür nicht ist oder dich die Themen insgesamt belasten, dann pass bitte auf dich auf und überspring einfach die Folge, weil deine mentale Gesundheit geht immer vor. So, dann würde ich jetzt anfangen. Hey, hier ist Bernadette mit dem Podcast Das mache ich, wenn ich schlank bin. Schön, dass du wieder dabei bist. Also heute habe ich ja schon angekündigt, will ich ein bisschen über meine Geschichte reden. Und da fange ich einfach wieder beim Titel meines Podcasts an, denn den habe ich nicht einfach nur so gewählt, sondern der war schon sehr inspirierend für mich, weil ich mein ganzes Leben so ein bisschen gefühlt habe. Also einfach dieses, das mache ich, wenn ich schlank bin. Ja, das mache ich, wenn ich schlank bin. Das habe ich immer gedacht, das habe ich immer gesagt und habe dann total viele Sachen verschoben. Ich habe mich viele Dinge nicht getraut, weil ich das erst in meinem Kopf für so einen dünnen Körper gesehen hatte. Aber das hat mir oft so viel Druck gemacht, dass ich genau die Ziele, die ich eigentlich erreichen wollte, dann nicht erreicht habe. Also das Abnehmen hat nicht geklappt, aber ich habe es eigentlich immer noch schlimmer gemacht. Also zum Beispiel bei meiner Hochzeit wollte ich auch abnehmen und ich hatte so ein Jahr Zeit und habe gedacht, ja, dann kannst du dich gut drauf vorbereiten und dann bist du eine total tolle, hübsche, wunderschöne, schlanke Braut. Und der Zeitpunkt stand natürlich fest, war alles fest gebucht. Und es hat mich aber total unter Druck gesetzt. Und dieser Druck, der hat dann dazu geführt, dass ich bei meinem Hochzeitstag wieder 10 Kilo mehr drauf hatte. Weil Druck musste ich einfach mit Essen ausgleichen, weil das war einfach meine Art, um auf Druck und solche Sachen zu reagieren. Und dann musste das eigentlich immer genauso kommen. Aber ich habe immer ein anderes Ergebnis vorausgesetzt, was irgendwie komisch war. Also es hat nicht wirklich gut geklappt. Und deshalb war das alles für mich immer so ein Riesenproblem. So mein Körper war immer so der rosa Elefant im Raum, über den ich nicht sprechen wollte und eigentlich so tun wollte, als wäre ich gar nicht dick. Ich wollte es irgendwie so verheimlichen, was sich jetzt total merkwürdig anhört. Und zwar sage ich verheimlichen unter dieser Position, dass ich sage, ja, ich habe probiert, mich weit anzuziehen, dass man meine Konturen nicht so sieht und ich wollte einfach nicht drüber sprechen und dann war es für mich nicht so ganz existent, obwohl es natürlich jeder sehen konnte. Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen und ich konnte mich davon eigentlich nie lösen. Das war wirklich sehr, sehr schwer und belastend. Aber dann hat sich was in meinem Leben geändert. Ich habe einen Satz von einem Arzt gehört, der wirklich meine ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Er hat gesagt, Sie haben wahrscheinlich Darmkrebs. Ich weiß, ein krasser Satz. Aber ich fange jetzt direkt mal mit meiner Kindheit an. Also meine Mutter war schon immer total schlank und ich war sehr, nein, ich war nicht sehr, ich war einfach ein bisschen kräftiger als Kind. Aber ich war nicht dick, also wenn ich mir Bilder ansehe, war ich eigentlich ganz normal. Aber meine Mutter hat immer gesagt, man muss mich immer bremsen beim Essen und mich da immer so ein bisschen leiten und mir sagen, wie viel ich essen darf. Und ich glaube, das war halt wirklich das Problem. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals seit meiner frühen Kindheit gegessen zu haben, ohne irgendwie schiefe Blicke oder Kommentare oder so abzukriegen. Und das war für mich immer so, als müsste ich mich an dem Sättigungsgefühl von anderen orientieren, nicht an meinem eigenen. Ich konnte es nie so ausprobieren, ich konnte nie so an meine Grenzen gehen oder einfach mal gucken, wie ist es, wie fühlt es sich an, wenn man viel isst, wenn man wenig isst und so, weil ich immer so, ja, so gebremst wurde oder mir wurde immer so gesagt, jetzt musst du eigentlich satt sein, das war jetzt genug. Und meine Mutter hatte immer so ein Zitat, also wenn ich mehr als 2 Rippchen Schokolade essen würde, dann würde mir schlecht werden. Und ich hätte sogar noch eine 2. Tafel essen können. Also das war eigentlich so der Unterschied, aber ich konnte es nicht oder durfte es nicht, weil weil es mir nicht so erlaubt wurde. Und so habe ich so die eigenen Körpersignale schon sehr, sehr früh ignoriert. Ja. Ich weiß, es gibt sehr viele, denen wurde immer gesagt, iss deinen Teller auf, du musst deinen Teller aufessen, sonst gibt es kein schönes Wetter und so weiter. Und dass sie dann gegessen haben, obwohl sie schon satt waren. Also ich denke, das ist irgendwie das gleiche in Grün. Aber ich hatte wirklich als Kind ständig Hunger. Es war damals schon immer in meinen Gedanken, es war mein ständiger Begleiter. Und ich hatte immer das Gefühl, nicht so richtig zu sein, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und habe meinen Körper auch wirklich abgelehnt, weil der ständig Hunger hatte und anscheinend nicht in Ordnung war, so wie er war. Und habe dann aber so viel gegessen, wie ging, wenn ich woanders war und wenn meine Mutter nicht dabei war. Also ein voller Bauch hat mir immer so ein bisschen Sicherheit und so ein Hochgefühl gegeben. Und ich habe mir auch schon sehr, sehr früh vorgestellt, wie es denn wäre, sehr dünn zu sein und Situationen einfach machen zu können, ohne dieses Gedankenkreisen. Also vielleicht einfach schwimmen zu gehen und ganz dann bei mir zu sein und nicht an mir rumzuzubbeln und bei mir nur zu sein, um meinen Körper zu kritisieren und andererseits auch zu interpretieren, was jetzt die anderen von mir denken könnten in dem Moment. Aber eigentlich hatte ich bis zur Pubertät eine ganz normale Figur. Also da kamen irgendwann ein paar Kilos dazu und ich habe dann vielleicht so 62 Kilo gewogen bei 1,63 Meter und war damals, weiß ich noch, wenn ich mir Bilder angeguckt habe, sehr, sehr unzufrieden. Also da fiel es mir auf einem Bild auf, dass mir meine Figur einfach nicht gefallen hat. Heute denke ich bei den gleichen Bildern, was hatte ich damals eigentlich? Aber damals wollte ich viel, viel dünner sein. Und dann habe ich beschlossen, ich mache jetzt das erste Mal eine Diät. Ich war, glaube ich, 14, würde ich sagen. Und die Diät hat echt gut geklappt. Also ich habe damals so einen bekannten Abnehmdrink zweimal am Tag getrunken und hatte nur ein großes Mittagessen. Das Ganze hat so ein bisschen wie Mehl mit Schokogeschmack geschmeckt, aber wenigstens waren 10 Kilo in einem Monat runter. Also 10 Kilo in einem Monat. Das ist mega, mega ungesund und jetzt auch aus heutiger Sicht auch unverantwortlich für eine 14-Jährige. Aber mich hat da niemand wirklich dran gehindert und eher hat das Gegenteil zugetroffen. Also ich bekam plötzlich überall Komplimente von allen Seiten und habe auch gerne mal bauchfrei getragen. Aber so richtig wohl habe ich mich trotzdem noch nicht gefühlt in meinem Körper. Und das ging dann so mal mit ein bisschen hoch und ganz bisschen runter, so bis ich 19 war. Und das schwankte dann regelmäßig so zwischen 58 und 62 Kilo. Also daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, dass ich immer wieder unter die 60 wollte. Und würde aber sagen, immer noch so im Normbereich. Aber ich habe mich da viel, viel zu dick gefühlt. Ich habe weite T-Shirts getragen, hatte kein Selbstbewusstsein, wenig Körpergefühl. Und nach meinem Abi habe ich dann eine Ausbildung gemacht. Also das war auch nicht wirklich mein Wunsch, sondern die Richtung, die ich machen wollte, Schauspiel und Gesang. Das war so, das habe ich eigentlich gemacht, seit ich ein Kind war. Das war meinen Eltern so ein bisschen als Studium zu unsicher. Und sie wollten erstmal so in Anführungszeichen, dass ich was Richtiges lerne. Ja, und dieser Job im Büro, der lag mir echt überhaupt nicht. Und mein Gewicht ging erstmal weiter hoch und zwischendrin war ich immer wieder auf Diäten. Ich probiere mal aufzuzählen, was ich im Laufe der Zeit alles für Diäten gemacht habe. Also ich glaube, es war Slim Fast, Brigitte-Diät, 1000-Kalorien-Diät, Brokkolisuppen-Diät, Kohlsuppen-Diät, Ananas-Diät, Weight Watchers, Almazet, Glücksdiät, Low-Fat-Diät, genau, die habe ich auch noch gemacht, die Trennkost-Diät, ach, und die Atkins-Diät. Und ich bin Vegetarier, seit ich 10 bin. Und das heißt, ich habe während der Atkins-Diät eigentlich nur Eier und Käse gegessen. Und nach ein paar Wochen war mir so schlecht. Und ich hatte dann beim Arzt auch einen erhöhten Harnstoffwert. Und da habe ich das dann abgebrochen, weil mir wirklich ständig übel war. Aber ich habe dann auch sehr lange diätet, indem ich einfach nur jeden zweiten Tag was gegessen habe. Und es hat sich dann auch auf jeden dritten Tag ausgeweitet. Und ich hatte Phasen, in denen ich nur einmal die Woche was gegessen habe. Ach, und wenn es die Diät gegeben hätte, ich knabbere im Handstand bei Vollmond an Salatblättern, dann hätte ich die auch ausprobiert. Obwohl, der Handstand hätte mir wahrscheinlich nicht, der wäre mir nicht so leicht gefallen, aber sonst hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Und pünktlich ein paar Wochen immer nach der Diät war dann mein Gewicht wieder drauf. Und ich hatte dann immer noch so einen tollen Zusatzpreis, nämlich immer noch mal ein paar Kilos mehr drauf. Das Ganze war dann für mich wieder so die Notwendigkeit, wieder die nächste Diät anzufangen, weil es waren ja wieder mehr Kilos drauf. Und diesmal wird es ja klappen, weil es war ja wieder ein komplettes neues Konzept, eine ganz neue Diät. Und dann dachte ich mir immer so, ja, was soll schon schief gehen? Ich muss einfach ein bisschen mehr Disziplin haben und das nächste Mal klappt das alles. Und dann habe ich mich aber so langsam, aber stetig vom Gewicht her richtig schön hochdiätet. Also mein Rat, macht nie eine Diät. Lasst es einfach. Also es war richtig ungesund und ich wusste auch, dass ich mittlerweile total zu einer Essstörung neige, aber bei mir gab es einfach kein Mittelding. Entweder viel und wirklich nicht kontrollierbar, also ich hatte da wirklich auch so Binge-Eating-Phasen oder gar nichts essen. Nichts essen ist mir irgendwie immer ein bisschen leichter gefallen, als wenig zu essen. Also so dieses Maß hatte ich nicht so drin. Und satt war für mich auch immer nur, bis der Bauch richtig voll war, fast hin bis zur Übelkeit. Dann fingen auch so ein paar Reizdarmsyndrome an. Ich glaube, da war mein Darm schon so ein bisschen entzündet. Und das war für mich dann auch noch sehr, sehr schambehaftet. Also ich bekam plötzlich Magenkrämpfe und musste total dringend. Aber es war mir so unangenehm, auf der Arbeit auf Toilette zu gehen. Und da habe ich das sehr vermieden, habe das sehr rausgeschoben, bin dann oft noch mit dem Zug nach der Arbeit heimgefahren und habe die Krämpfe echt fast gar nicht mehr ausgehalten und bin zu Hause gerade noch so auf Toilette gerannt. Und das war echt überhaupt nicht schön. Aber ich habe mich halt auch für sehr, sehr viele Sachen geschämt, so für mein Gewicht, dafür, für alles Mögliche. Das hat halt alles mit meinem Körper zusammengehangen, den ich, glaube ich, komplett abgelehnt habe. Ich war dann auch oft krank, habe immer wieder Halsschmerzen gehabt, habe jedes Mal Antibiotikum genommen, denn ich wollte ja schnell wieder gesund werden. Und meine Ausbildung war mittlerweile beendet und ich habe dann im Büro weitergearbeitet und irgendwann auch meinen Mann kennengelernt. Also nicht im Büro, aber das hatte ich bei meiner Vorstellung leider ein bisschen ausgelassen und vergessen zu sagen, dass ich jetzt schon 15 Jahre verheiratet bin und dass wir uns schon seit 19 Jahren kennen, seit 19 Jahren zusammen sind. Und als wir uns kennengelernt haben, habe ich auch wieder ein bisschen abgenommen und wir haben uns auch gegenseitig so ein bisschen positiv gepusht, weil er auch so ein bisschen Körper- und Essensproblem hat und da konnten wir uns gegenseitig so ein bisschen helfen. Aber irgendwann haben wir dann auch zusammen gegessen und auch zugenommen wieder. Und der hat ja immer mal ganz gut die Kurve gekriegt, aber mir fiel es echt schwer. Bei mir haben Diäten dann gar nicht mehr funktioniert, es waren einfach viel zu viele. Und mein Gewicht ging dann erst das erste Mal so ein bisschen über 100 Kilo. Ich war damals auch total unglücklich mit meiner Arbeit, mit dem Bürojob, der mir eigentlich gar nicht lag. Und dann fing es an, dass ich so aus dem Nichts Gallenkoliken bekommen habe. Also es waren dreimal, dass ich das bekommen habe, wirklich wieder aus dem Nichts, so ein, zwei Wochen gar nichts und dann kam diese Gallenkolik. Und es sind wirklich mit die schlimmsten Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Also im Internet wird es oft mit den Venenschmerzen verglichen und das kann ich echt bestätigen, es ist echt richtig heftig. Und ich habe damals so ein bisschen gemerkt, dass ich meinen Körper einfach nicht gut behandle, dass ich den so ein bisschen misshandle mit viel zu viel und ungesundem Essen. Und das könnte man auch echt mit so einer Selbstverletzung vergleichen, weil es tat ja auch wirklich weh, wenn man sich so überessen hat oder ja, überessen hat. Und habe das zwar so für meine Psyche gemacht und habe es aber irgendwie immer schlimmer gemacht, denn dieser kurze Seelenstreichler, der hat dann einfach dazu geführt, dass ich mich noch mehr abgelehnt habe, dass ich ein schlechtes Gewissen bekommen habe und so weiter, ne? Und der Arzt hat mir damals bei den Gallenkoliken auch gesagt, dass er denkt, dass es Stress ist und so ein bisschen psychisch. Und das habe ich damals erstmal nicht geglaubt, aber ich habe dann auch so gemerkt, anscheinend muss ich irgendwas machen. Ne? Und um das nochmal zu sagen, die Menschen, die das nicht haben, diese Sucht nach Essen und die ihre Gefühlswelt dadurch nicht regulieren müssen, denen ist es gar nicht klar, was es für eine Belastung ist und was es für ein Drang ist, dann auch zu essen, weil es hängt nicht nur mit einem Hungergefühl oder einem Sättigkeitsgefühl zusammen oder sich zu überessen, sondern es hat wirklich was damit zu tun, dass man sich dann auch seelisch sehr schlecht fühlt. Und das Schlimme ist, dass sich die Gedanken dann nur ums Essen drehen und man sich kurz und entlastet eigentlich nur fühlt, wenn der Magen voll ist. Und danach kommen dann wieder die Schamgefühle, der Selbsthass und auch so ein unwohles Körpergefühl. Und ich habe oft Sätze fallen hören wie, oh, da muss immer auf ihre Ernährung achten und muss mal gucken. Also ich muss ja auch immer gucken, dass ich davon oder davon weniger zu mir nehme, dass ich da nicht über die Stränge schlage. Da muss man halt disziplinierter sein. Kein Wunder, dass sie so viel zugenommen hat. Und ich glaube aber, dass viele Menschen, die ein Problem mit Essen oder Essstörungen haben, die sind total diszipliniert. Also ich habe 3 Wochen am Stück ohne Essen ausgehalten. Das war für mich überhaupt kein Ding. Aber ich habe immer mal gegen meinen Körper gekämpft. Es war ein einziger Kampf. Und da gehört wirklich viel Disziplin dazu. Aber das Unterbewusstsein ist im Endeffekt stärker. Also wirklich was bringen, tut es einem eigentlich nur, wenn man mit dem Körper zusammenarbeitet. Und der Körper muss sich dann die Dinge zurückholen. Also gerade, wenn er sich unsicher fühlt. Und dann baut er halt so ein Schutzpolster einfach auf. Ja. Und das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, mit diesem Sicherheitsgefühl, was auch ein bisschen was mit Trauma und so weiter zu tun hat. Und da will ich auch unbedingt nochmal eine Podcast-Folge drüber machen. Und ich will dir erstmal sagen, dass du nicht undiszipliniert bist. Und dass es nicht so ist, dass du dich nicht zusammenreißen könntest oder so. Dein Körper ist aus dem Gleichgewicht und du kämpfst einfach nur. Und das sollte so nicht sein. Das sollte sich leicht anfühlen. Du probierst gerade nur deine Psyche zu beschützen und das ist eigentlich gut so. Also ich habe auch beobachtet, dass es ganz viele Menschen gibt, die zum Beispiel zu Alkohol greifen, wenn es ihnen nicht gut geht. Abends mal eine Flasche Wein und dann Sekt tagsüber oder so. Und die brauchen das oft täglich. Also für mich war Alkohol noch nie so ein Ding. Ich mochte es noch nie. Ich habe immer mal so zu gesellschaftlichen Anlässen was getrunken oder auch so ein bisschen aus Zwang. Das mache ich nicht mehr. Da mache ich sehr vieles nicht mehr aus gesellschaftlichem Zwang, weil ich da mehr auf mich gucke und achte. Und was ich aber immer so ein bisschen unfair fand, war, dass es offensichtlich Leute gibt, die mit Alkohol ein Problem haben, also auch ein Suchtverhalten. Und vielleicht schlummert bei ihnen genau das gleiche im Inneren, so ein ähnliches Trauma wie bei uns oder bei Essgestörten oder die mit dem Essen ein Problem haben. Aber man sieht es ihnen ganz oft nicht an. Also wenn ich jemanden treffe, und dann stelle ich mich ja optisch immer vor mit, hallo, ich habe ein großes Problem mit dem Essen. Das sieht man ja so funktionalen Alkoholikerinnen oder Alkoholikern meist überhaupt nicht an oder nicht direkt an. Also ich muss meine Probleme auf der Stirn tragen oder eher gesagt halt um die Hüften rum. Und jeder kann auch direkt über mich urteilen. Und ich will auch nicht sagen, dass Alkoholismus nicht genauso bedenklich ist und es ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Aber es ist nicht die Visitenkarte für diese Menschen. Und es fällt den meisten Menschen erst später oder eben gar nicht auf. Es zählt bei Begegnungen und so weiter nicht. Und als dickerer Mensch geht man ständig damit hausieren. Also das erzeugt dann halt nochmal ein anderes Gedankenkreisen zu den Gedanken zum Essen noch. Was denkt er von mir? Soll ich mich rechtfertigen? Kann ich vor ihr essen? Finden die mich unsympathisch oder denken die, ich bin nicht intelligent, weil ich mein Essverhalten nicht steuern kann und so weiter. Und das nagt halt so am Selbstwert. Mir ging es so, vielleicht geht es dir nicht genauso, aber mir ging es wirklich genauso und das fand ich so anstrengend. Das ist einfach richtig, richtig anstrengend. Und da ist kein Schritt in der Öffentlichkeit unbeschwert. Unbeschwertheit gibt's in Empfinden nur zu Hause. Allein auf der Couch mit einem Schokoriegel in der Hand. Und vielen geöffneten Schokoriegelverpackungen um einen herum, die da einfach liegen, die schon längst aufgegessen sind. Das ist so ein bisschen ein Gefühl von Komfort, habe ich das Gefühl. Aber alles andere, gerade in der Öffentlichkeit, war einfach immer nur richtig schwer und anstrengend. Aber ich komme jetzt mal wieder zu meiner Geschichte und probiere da mal wieder eine Brücke zu schlagen. Also, wenn man dann 2 Tage durch diese Gallenkolik mit schrecklichen Schmerzen nur erbricht, dann kommt man halt ins Nachdenken und weiß, man muss irgendwas ändern in seinem Leben. Also Schauspielerin zu werden, damit habe ich damals schon abgeschlossen, weil ich die Figur einfach nicht hatte und ich hätte es auch nur machen wollen, wenn ich schlank gewesen wäre, so wie ganz viele Dinge in meinem Leben. Aber endlich kam ich darauf und habe auch was gefunden, was ich wirklich gern machen wollte, und zwar wollte ich Lehrerin werden. Ich habe schon immer gern mit Kindern zusammengearbeitet und konnte da auch Theater-AGs leiten und ja, so ein bisschen ist es vielleicht auch wie so jeden Tag vor der Klasse ein kleines Theaterstück aufzuführen und muss man viel reden. Ich rede auch gerne, vielleicht hast du es schon festgestellt. Und ich bin dann diesen Weg auch gegangen. Ich habe gekündigt, alles hinter mir gelassen, habe leider auch mein Gehalt hinter mir gelassen. Das fand ich nicht so toll, aber trotzdem an der Uni hat es mir richtig, richtig gut gefallen. Es war wirklich schön, es hat mich ausgefüllt und mein Gewicht war dann auch wieder weniger. Aber es blieb trotzdem Thema, ich war immer noch übergewichtig und das Referendariat hat mich dann wiederum total fertig gemacht und hat mich auch wieder zunehmen lassen. Also das war nicht mehr das, was ich mir so vorgestellt hatte. Das war wirklich sehr, sehr schwer, sehr stressig, anstrengend, ganz furchtbar. Und mein Gewicht hat auch immer nach meinem Gemütszustand geschwankt, nach meiner seelischen Belastung und nach dem Stress, den ich hatte. Und das Gewicht war dann auch immer irgendwie so ein Hindernis. Also ich musste natürlich dann zum Amtsarzt und da weiß man auch nicht genau, ist der BMI ein bisschen zu hoch oder geht da noch und so weiter. Ne? Es ist wie so ein Mysterium. Dann kommen so Gerüchte noch auf und so, und dann weiß man da nicht genau, woran man ist. Und da habe ich auch immer Angst davor gehabt, dass ich jetzt diesen Beruf deswegen nicht ausüben konnte. Ich habe mir natürlich auch einen Beruf ausgesucht, der auch noch davon ein bisschen abhängig ist. Ne? So ist es dann halt im Beamtentum. Aber beim Amtsarzt habe ich dann das erste Mal davon gehört, dass ich ein Lipödem habe. Und trotzdem bin ich gesundheitlich als geeignet befunden worden. Ich habe auch noch gerade so den BMI geschafft, den ich brauchte und so weiter. Und hatte zwar sehr viel Angst davor, aber es ging dann. Und hatte dann aber die Diagnose erstmal Lipödem. Nicht ganz offiziell, aber er hat mir auf jeden Fall gesagt, ich soll mich darum mal kümmern und das Ganze mal feststellen lassen. Vielleicht kennst du ja ein Lipödem und bist auch davon betroffen. Und wenn nicht, erkläre ich noch mal ein bisschen dazu was. Also das Lipödem bezeichnet eine Fettverteilungsstörung. Und Fett sammelt sich dabei gern, also so ein bisschen an den Beinen, den Hüften, den Armen und so weiter an. Und unter der Haut kann man dann so kleine Knubbel oder auch die Fettzellen spüren. Das kann weich oder hart sein, kann große Schmerzen verursachen oder es ist manchmal auch gar nicht so zu spüren. Und schätzungsweise ist in Deutschland jede 10. Frau davon betroffen und ich finde, das ist schon eine sehr, sehr große Menge. Bei vielen kommt es direkt in der Pubertät und bei anderen mit Hormonumstellungsphasen wie nach der Schwangerschaft und es reagiert auch laut den offiziellen Richtlinien nicht auf Sport, nicht auf Ernährung und es ist einfach eine Krankheit und es sind einfach kranke Fettzellen, die dann am Körper sind. Ja, die Diagnose hat mich damals sehr getroffen, weil ich dachte halt immer, ich nehme ja irgendwann ab, habe dann eine Topfigur, dann mache ich alles, was ich machen wollte, wenn ich schlank bin und das Ganze ließ mir dann halt wenig Hoffnung dafür. Und hat sich dann auch vom Stadium ein bisschen verschlechtert, so dass ich irgendwann meine Knie nicht mehr so zeigen konnte, weil es dann so ein bisschen überhing. Und es war eigentlich so, ja, meine Beine waren eigentlich das Einzige, was ich wirklich ganz schön an meinem Körper fand. Und die konnte ich dann auch nicht mehr so zeigen, weil das Lipödem dann am Knie hing. Aber ich habe es dann auch nie so, wie der Amtsarzt gesagt hat, offiziell beim Arzt mal feststellen lassen, damit ich mir was hätte verschreiben lassen können, wie Lymphdrainage, Kompression und so. Ich hatte auch so ein bisschen Druckschmerz, aber es war aushaltbar. Also ich hatte jetzt bei Bewegung oder so keinen großen Schmerz. Das ist bei manchen Frauen ganz anders, die davon betroffen sind. Und ich hatte eigentlich nur Angst, dass der Arzt mir dann wieder sagt, ja, Sie müssen aber erstmal abnehmen, dass wir irgendwas machen können. Und deshalb habe ich es wieder mal aufgeschoben und gedacht, naja, dann mache ich das, wenn ich so halbwegs schlank bin, wenn nur noch diese Lipödem-Fettzellen da sind, dann würde ich da hingehen und dann könnte man ja mal gucken, was der Weg wäre daran, was zu verändern. Und dann habe ich das echt einfach jahrelang wegignoriert. Weite Kleidung getragen, es probiert zu verstecken und mehr nicht. Ja, und nach der Verbeamtung, die ich dann hatte, haben wir dann auch gebaut. Und ich hatte damals so einen, ich würde sagen, leicht unrealistischen Plan von so einem perfekt eingerichteten Haus. Und erst dann würde ich Kinder bekommen können. Also schließlich ist ja allgemein bekannt, dass man die Deko ja erstmal passend zur Wandfarbe haben muss und dann kann man ja erst Kinder einziehen lassen, weil die sind ja auch unglaublich dankbar dafür. Die entwickeln die Deko sogar weiter, habe ich jetzt festgestellt. Buntstiftfarbe an den Wänden, Couchkissen werden schön auf dem Boden drapiert, die Lego-Steinbox wird einfach immer wieder ausgekippt. Also wirklich sehr nötig, um Kinder zu haben. Das kann ich total bestätigen. Ja, ich denke, da war meine Vorstellung vielleicht mit der Realität nicht so ganz vereinbar, aber ich wollte alles einfach perfekt haben, ne? Also, und da siehst du auch, ich habe mehrere so Wenn-Dann-Konstellationen in meinem Leben. Und für mich musste ich erst in Anführungszeichen angekommen sein, um dann bereit zu sein für Kinder. Also bereit war ich schon viel, viel vorher. Ich wollte schon sehr lange Kinder haben. Aber mein Kopf hat es irgendwie nicht so zugelassen. Und wenigstens musste ich dann aber für das Haus nicht abnehmen. Das war schon mal ganz gut. Und dann habe ich aber gedacht, in dieser Wohlfühloase von Haus würde das ja auch ganz alleine klappen. Und das hat es dann nicht wirklich. Und trotzdem mag ich immer noch Einrichtung und Deko und mache das auch total gerne für Freunde und Bekannte. Und es ist wirklich eine große Leidenschaft von mir. Und ich kann auch dazu sagen, dass einem Kinder da ganz oft einfach einen Stein in den Weg legen oder die schöne Deko, die man drapiert hat, dann total ruinieren in dem Moment. Aber es sind halt Kinder und ich finde das auch schön so und natürlich wächst das Ganze mit Kindern. Aber trotzdem denke ich, dass Wohlfühlräume vieles unterstützen können. Auf jeden Fall. Das Wohlbefinden, alles Mögliche zu der ganzen Sache. Also bei mir waren sie halt auch einfach nicht der Haupthebel. Das habe ich aber damals noch nicht wirklich gewusst oder habe mir da einfach was vorgemacht. Und ich hatte ja auch schon meinen zweiten Ausbildungsweg mit diesem Studium, REF, noch 2 Jahre Verbeamtungsverfahren. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, nee, ich muss jetzt erst mal ein Haus bauen und einrichten und erst dann können die Kinder kommen. Ja, und ich habe ja vorhin gesagt, die Wandfarbe musste ja zur Deko passen. Und als die Wandfarbe dann fertig war, aber die Deko stand noch nicht so wirklich, also ich wusste natürlich, wie sie aussehen würde, aber sie war noch nicht da. Da war ich dann auch schon 38, also eigentlich schon recht spät. Aber ich wurde tatsächlich schwanger. Und zwar ohne, dass wir das bewusst probiert hatten. Wir wollten natürlich bis zur Deko warten, ist ja logisch. Also ich wollte warten, mein Mann nicht. Und wir haben uns total gefreut und es war alles wirklich perfekt. Ich war total dankbar und da habe ich auch das erste Mal so ein bisschen angefangen, meinen Körper ein bisschen anders wahrzunehmen. Ich dachte so, wow, der ist schwanger geworden. Der kann ein Kind erschaffen aus dem Nichts. Der hat es so aufgenommen. Es war einfach toll und ein wirklich richtig, richtig schönes Gefühl. Und ich habe es dann direkt auch meinen Eltern erzählt. Ich habe es ein paar Freundinnen erzählt. Ich habe es auch so 1, 2 Arbeitskollegen erzählt. Und ich war mir nämlich direkt sicher, dass es total gut wird. Das musste Schicksal sein. Also wir waren fast fertig mit unserem Haus. Alles war toll, alles war perfekt und dann direkt zufällig schwanger geworden. Wir sind dann zum Frauenarzt, der hat die Schwangerschaft bestätigt und ich habe dann ganz gebannt mit meinem Mann auf diesen Herzschlag gehört. Und da wurde mir auch das erste Mal so richtig bewusst, dass ich jetzt Mama werde, dass sich mein Leben da total ändert. Und ich habe mich unglaublich gefreut, weil ich Kinder auch so gern habe. Und dann so mein eigenes Kind, wie sich das anfühlen würde. Ich war total neugierig. Und in meinem Herzen und in meinem Kopf war ich dann schon eine Mama. Und ich wollte dieses kleine Kind, dieses kleine Baby in meinem Bauch einfach nur beschützen und wollte das Richtige machen. Und ich hatte es zwar immer rausgeschoben, weil ja alles perfekt sein sollte und ich wollte eigentlich noch abnehmen vorher, aber da war dann dieser kleine Herzschlag und der hat einfach alles verändert. Ein paar Wochen später, also es war so in der 11. Schwangerschaftswoche, bin ich dann freudig zum nächsten Ultraschalltermin gegangen. Mein Mann war damals nicht dabei, es war gerade Corona und da durften dann die Väter nicht mit. Und da war der Herzschlag nicht mehr da. Es war alles schwarz. Der Herzschlag war weg. Und es war so eine ganz quälende Stimme. Der Frauenarzt hatte auch nichts gesagt. Er hat die ganze Zeit gesucht, wurde nervös. Ich habe auch kein kleines, schlagendes Herzchen mehr gesehen. Und nach ganz quälenden, furchtbaren Minuten sagt er plötzlich, es tut mir total leid, aber ich kann das Herz nicht mehr hören. Und das hat sehr vieles in mir komplett zerstört. Es war ganz schrecklich. Ja. Ja, puh. Also, ich merke, während ich das erzähle, dass mir das wieder total nahe geht. Und ich glaube, es waren auch erstmal genug tiefe Einblicke und auch Infos in der Folge. Mein Gefühl sagt mir jetzt einfach, dass das auch jetzt der richtige Moment ist, um mal kurz durchzuatmen und das Ganze jetzt zu stoppen. Aber ich kann dir eins versprechen, es wird nicht immer so traurig sein. Das Ganze hat wirklich eine neue und wirklich eine wunderschöne neue Wendung genommen. Und ich würde dir total gern weitererzählen von meiner Reise. Und freue mich, wenn du nächste Woche dann wieder einfach für den zweiten Teil reinhörst. Ja, bis dahin, sage ich jetzt wieder, mach's gut, sei nett zu deinem Körper und bye bye.